Deutschlandfunk Kultur Interview.
Es ist der letzte große Paukenschlag eines Mannes, der der deutschen Politik so manche denkwürdige Wendung beigebracht hat. Oskar Lafontaine verlässt die Partei Die Linke und begründet das unter anderem so in einer Erklärung: Ich wollte, dass es im politischen Spektrum eine linke Alternative zur Politik sozialer Unsicherheit gibt. Deshalb habe ich die Partei Die Linke mitgegründet. Die heutige Linke hat diesen Anspruch aufgegeben. Zitat Ende. Oskar Lafontaine hat das geschrieben. Mitbegründer der Linken und dabei eng politisch verbunden mit meinem heutigen Gast, Gregor Gysi, der keine Anstalten macht, glaube ich mal, aus der Linken auszutreten, oder?
Nein.
Nein.
Aber ich habe ja ein ganz anderes Leben geführt. Seit 1967 bin ich in der Partei und da habe ich vielleicht Schwankungen erlebt, kann ich Ihnen nur sagen. Aber ich finde den Ansatz richtig. Es stimmt ja auch nicht. Die Linke bemüht sich schon, deutlich mehr soziale Gerechtigkeit herzustellen. Trotzdem tut mir der Schritt leid und auch weh. Aber ich lasse mich nicht davon abbringen. Meine Erinnerung an ihn und an unsere Zusammenarbeit bleibt überwiegend positiv. Das ändert sich. Und jetzt sage ich Ihnen ein Beispiel, das wird Sie wundern, wegen meines Buches, warum Politiker nicht die Wahrheit sagen, weil es um Mehrheiten und nicht um Wahrheiten geht. 1990, da waren Sie noch viel zu jung.
Ich kann mich erinnern.
Also da gab es einen Wahlkampf zwischen Helmut Kohl, der gerne Kanzler bleiben wollte, und Oskar Lafontaine, noch von der SPD, der es werden wollte. Und Oskar Lafontaine sagte, die Einheit wird sehr teuer. Und Helmut Kohl sagte, es entstehen blühende Landschaften. Meine erste Frage, wer hatte recht? Meine zweite Frage, wer hat die Wahl gewonnen?
Aber vielleicht, und das beschreibt dann möglicherweise auch das heutige Problem, also das Problem, das zu dem heutigen oder gestrigen Tag geführt hat, als die Nachricht kam. Schon damals, ich erinnere mich aus Kinderaugen, aber aus der Rezeption der Erwachsenen um mich herum, das Besserwisserische, das sich sicher sein, er habe es erkannt und alle anderen nicht. Das ist in der Politik dann auch mal hinderlich, oder?
Naja, wissen Sie, Linke haben einen Nachteil. Sie halten sich, weil sie gegen Armut kämpfen und für Frieden kämpfen, für die besseren Menschen. Das stimmt aber nur ein bisschen. Sie überziehen das gerne. Und dann sind sie untereinander noch so, dass jeder, der links ist, ja meint, im Vergleich zu allen anderen Linken hat er recht und nicht die anderen. Deshalb sind die Kämpfe bei uns viel zu hart. Und die werden auch immer noch über Zeitungen ausgetragen etc. Das ist wirklich ein Problem. Und ich finde, man ist erst demokratisch, wenn man begriffen hat, dass es in einer Gesellschaft unterschiedliche Interessen gibt und dass die unterschiedlich wahrgenommen und vertreten werden müssen. Ich sage es Ihnen ganz offen, da es konservative Interessen gibt, die ich nicht vertrete, will ich keinen Bundestag ohne Union. Damit wir uns nicht missverstehen, kleiner darfst du schon werden. Aber verstehen Sie, nicht ohne. Ja. Und erst wenn ich das begriffen habe und wenn die Union begriffen hat, dass die Linke auch einen Wert hat, weil sie Interessen vertritt, die sie ja nicht vertreten, dann erst kommt ein demokratisches Miteinander zustande. Bei mir ist die Grenze erst gezogen bei der AfD. So, vorher nicht.
Ich hätte jetzt gefragt, ob Sie wirklich auch alle, die da
nein,
drin sind,
nein,
da
nein, nein,
habe
nein,
ich schon
nein,
geahnt.
Nein.
Ich schaue auch gerade noch mal in die Diskussion hier in unserem Publikum heute. Finde ich interessant, was Nicolas Oehrl schreibt. Ich als junger Mensch kenne ihn, also Oskar Lafontaine, fast gar nicht mehr. Die sehr aktive ist so. Zeit ist ja auch vorbei. Was aber natürlich noch da ist, sind die Konflikte, die er ja auch mit angesprochen hat. Also ich habe das Soziale angesprochen, aber er hat auch in seiner Erklärung nochmal hingewiesen, dass eine auf Völkerrecht und Frieden orientierte Außenpolitik nicht mehr im Mittelpunkt der Linken steht. Jetzt haben Sie das die ganze Zeit gerade betont in unserem Gespräch. Also ich weiß nicht, ob er zugehört hat.
Wahrscheinlich nicht.
Aber Sie haben natürlich auch sehr deutlich und deutlicher als andere in Ihrer Partei diesen Angriffskrieg als solchen bezeichnet, haben Putin kritisiert. Das fällt anderen schwieriger. Sie hatten auch ihre Fehler jetzt mit Sarah Wagenknecht. Wir wissen ja um die enge Verbindung.
Waren sieben Abgeordnete.
Ja.
Aber die haben ja den Krieg auch verurteilt. Das muss man natürlich ganz klar sagen. Nur das Problem ist, sie wollten den ganzen Rest ihrer Ideologie aufrechterhalten. Und vor allen Dingen hatten wir uns verständigt auf Nein-Stimmen zum Antrag der Regierung. Und dann gab es eine Erklärung der drei Vorsitzenden und des parlamentarischen Geschäftsführers zur Abstimmung, hinter der hätten wir uns alle versammeln können. Und dann machen die sieben eine eigene Erklärung, um die andere zu konterkarieren. Das fand ich eben wirklich falsch. Und vor allen Dingen ist es so, wir müssen über bestimmte Dinge nachdenken. Jetzt wird mir, ich sage Ihnen mal ein Beispiel, wird mir gesagt, wir sind doch dagegen, auch bei anderen Ländern, dass sie irgendwo in Waffen liefern. Sage ich, jetzt haben wir folgende Situation. Ich nehme zwei afrikanische Staaten. Die existieren nebeneinander. Der eine ist militärisch stark, der andere ist militärisch schwach. Der militärisch Schwache bittet den militärisch Starken um Abrüstung, damit man gleichwertig wird. Machen die nicht. Und drohen. Was soll denn der Staat machen? Wollen wir sagen, er kann nur bedingungslos kapitulieren? Verstehen Sie, das sind doch Fragen,
aber da sind wir ja bei der Ukraine-Situation.
Ja, deshalb habe ich ja gesagt, bei anderen Staaten, bei uns habe ich nur historische Gründe angegeben, sieht das anders aus. Es kann ja sein, dass die ukrainische Führung irgendwann sagt, es kostet zu viel Menschenleben, wir hören auf, wir geben auf. Das ist ihre Entscheidung, nicht unsere.
Auch nicht aber die von Herrn Precht.
Nein, auch nicht. Und das Zweite, das ist auch wichtig, das muss man wirklich sehen, ist, wir können uns die Welt nicht zurechtträumen. Und deshalb habe ich das Beispiel mit Schweden und Finnland gebracht. Also wenn die vor 10 Jahren erklärt hätten, sie denken darüber nach, in die NATO zu gehen, na, was glauben Sie, was ich da für eine Kritik losgelassen hätte? Kann ich heute nicht mehr. Denn sie sagen, wenn wir Mitglied sind, greift uns Russland nicht an. Jetzt könnte ich ja zu denen sagen, Russland wird euch auch gar nicht angreifen. Und dann werden sie zu Recht zu mir sagen, das hast du bei der Ukraine auch gesagt. Haben sie aber trotzdem gemacht. Ja, was erwidere ich denn dann? Verstehen Sie, wir müssen die neue Situation begreifen, auch für uns. Nicht nur für die anderen, sondern auch für uns. Und davor darf man sich nicht drücken.
Können Sie mir dann diese eigenartige Russland-Treue einiger ihrer Genossinnen und Genossen erklären, weil das ist ja seit Jahrzehnten eigentlich nichts Sozialistisches mehr, was wir da in Moskau sehen. Das ist turbokapitalistisches Oligarchensystem plus politische Unfreiheit. Ich verstehe diese Verbindung
nicht. Ich kann Ihnen das erklären. Das hängt damit zusammen, dass in der alten Bundesrepublik natürlich immer eine Politik gegen die Sowjetunion gemacht wurde, in der früheren DDR natürlich immer eine Politik an der Seite der Sowjetunion. Zunächst, als ich Kind war, gab es natürlich Funktionäre, die an der Seite der Sowjetunion standen, aber nicht die Bevölkerung. Die war eher antisowjetisch eingestellt. Und das änderte sich dann Schritt für Schritt in dem Maße, wie Beziehungen entstanden. Also man reiste in die Sowjetunion. Sie wissen ja, die Reisefreiheit war in der DDR beschränkt, aber in die Sowjetunion konnte man ja reisen. Dann gab es eine gemeinsame Trasse, die man aufgebaut hat, wo auch Freundschaften und andere Beziehungen entstanden. Man genoss dann auch, weiß ich, die Oper im Bolschoi-Theater oder das Ballett etc. Also es gab so viele Punkte. Und dann kam der richtige Wandel mit Gorbatschow. Und zwar, weil die SED-Führung sich gegen Gorbatschow stellte und die Bevölkerung sich an die Seite von Gorbatschow begab und wusste, jetzt müssen sie nicht wie am 17. Juni 1953 damit rechnen, dass sowjetische Panzer gegen sie auffahren, sondern sie haben es nur noch mit der SED-Führung zu tun. Und da wurden sie täglich mutiger. Und da gab es so eine Verbindung, verstehen Sie, so eine emotionale. Das weiß ich. Und jetzt müssen alle, die sie hatten, sich sagen, aber was Putin selbst und die Führung betrifft, haben wir uns geirrt. Wir müssen ihn völlig anders beurteilen. Aber es schließt ja nicht aus, dass wir die Menschen dort, dass wir uns denen nach wie vor verbunden fühlen. Nur eben nicht der politischen Führung. Das ist mir wichtig. Also ich verstehe das auf der einen Seite, das Gefühl, ich weiß, wo es herkommt. Aber ich sage, jetzt geht's nicht mehr.
Gregor Gysi bei uns im Deutschlandfunk Kultur.